Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich wusste gar nicht, dass man so lange über mich sprechen kann. So, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute bei diesen heißen Temperaturen dieses heißes Thema diskutieren zu können. Und wir fangen an. Und worüber reden wir eigentlich? Das wäre quasi etwas, womit ich gerne anfangen würde. Denn über Digitalisierung und im Allgemeinen und über künstliche Intelligenz redet man schon eigentlich seit einigen Jahrzehnten, schon seit 60er Jahren. Aber so richtig gesellschaftlich, so breit in den Medien und wo jeder auch Zugang, jeder ein Verständnis hat, was das ist ja erst so mit 2023, also vor ein paar Jahren, wo ChatGPT und ähnliche generativen Systeme für jeden zugänglich sind, da kam die Diskussion auch gesellschaftlich breit und sie wurde immer wieder geführt. Ich habe manchmal mit sehr grotesken Übertreibungen. Also auf der einen Seite künstliche Intelligenz, das ist schon beinahe göttlich, also viele Vergleiche, es ist etwas Göttliches, Einzigartiges. Andererseits gibt es viele Weltuntergangsszenarien. Also wir werden alle sterben, KI ist schlimmer als die Atombombe und irgendwann sowieso übernimmt das die Macht und tötet uns alle. Also diese Debatten sind irgendwie auch in der öffentlichen Darstellung, aber auch in den Fachdiskussionen immer von einem Extrem ins andere schwanken. Aber das ist nicht nur bei der KI-Debatte, eigentlich ist das bei Digitalisierung allgemein so. Also es gibt in Stuttgart, ja, Stuttgarter Professorin tatsächlich, Professor Petra Grimm, die Narrativforscherin und Digitalethikerin, die unterscheidet zwischen unterschiedlichen Narrativen der Digitalisierung. Also zum einen haben wir Pandora-Narrativ. Pandora ist eine griechische Göttin, die immer das Schlimme vorhersagt. Und so haben wir auch bei Digitalisierung immer wieder Debatten, dass Digitalisierung, das bringt mit sich viele Manipulationsmöglichkeiten, Algokratie, Weltbedrohung, also etwas, wovor wir Acht nehmen müssen. Andererseits haben wir Hermes-Narrativ. Hermes ist griechischer Gott der Kaufleute und Diebe. Und nach Hermes-Narrativ, Digitalisierung ist etwas Großartiges. Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit. Sie bringt uns besseres Leben, Effizienz, Entlastung und Digital First, Bedenken Second. Also wo man übertrieben positiv auf Digitalisierung blickt. Und was ich mitgebracht habe, ein mittleres Narrativ, das ist Prometheus-Narrativ. Also Prometheus, auch ein griechischer Gott, der einfach der Menschen das Feuer bringt. Also, dass wir jenseits von diesen Übertreibungen darüber diskutieren, was eigentlich künstliche Intelligenz ist und welche Vor- und Nachteile sie hat. Und das Ganze nennt sich auch Ethik, und es wird viel über Ethik geredet. Und deswegen möchte ich erstmal eine Einleitung geben, was ist. Also, wenn ich aus ethischen Perspektive über künstliche Intelligenz rede, was ich eigentlich damit meine. Also, was meinen wir mit Ethik? Es gab einen Philosophen, Immanuel Kant, der Ethik unter die Frage subsumiert hat. Also Ethik ist Beantwortung der Frage, was soll ich tun? Also was soll ich tun? Und ist eigentlich für uns alle klar, was wir tun sollen? Wir sollen das Gute tun. Aber das Problem ist eigentlich, was ist denn eigentlich das Gute? Und damit setzt sich die Ethik auseinander. Sie versucht herauszufinden, was gut ist, welche Handlungen gut sein können, welche Konflikte können entstehen, wenn wir Gutes meinen, aber etwas tun, was die anderen für nicht gut halten und welche Folgen unser Handeln hat eigentlich. Das ist etwas, womit sich die Ethik beschäftigt und auch mit den Bildern über den Menschen. Also sie fragt auch, was ist eigentlich der Mensch? Weil je nachdem, aber da kommen wir dazu, von unterschiedlichen Menschenverständnissen haben wir auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, was gut ist oder sein soll. Zusammenfassend muss man sagen, dass Ethik ist eine Reflexion. Reflexion ist nichts anderes als Nachdenken. Also nicht schnell sagen, was, das ist gut und das ist schlecht, sondern Nachdenken. Und in unseren Debatten werden viele Begriffe oft durcheinander geworfen. Und insbesondere Moral, Ethik und Recht. Und deswegen möchte ich hier ein bisschen an dieser Stelle ein bisschen klären, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Moral reden, wenn wir über Recht reden und was hat Ethik eigentlich hier damit zu tun? Also wir gehen erstmal, in einer Matrix, wo wir zunächst von der Lebenspraxis ausgehen. Also in unserer Lebenswelt gibt es Arbeit, es gibt Bildung, es gibt Dienstleistungen, es gibt Bibliotheken, es gibt Politik, Bundestagswahlen. Das ist unsere Lebenswelt und die ist zunehmend durch unterschiedlichste Digitalisierungsaspekte geprägt und mit umfasst. Und die sollen irgendwie reguliert werden. Also man kann nicht tun, was man möchte, sondern alles ist im Leben reguliert. Und es gibt unterschiedliche Arten, etwas zu regulieren und vor allem im Digitalisierungsbereich. Zum einen gibt es Moral. Moral meint nichts anderes als gesellschaftlich gelebte Verhaltensregeln, Gebräuche, beispielsweise religiöse Gebote oder aber auch Verständnis, dass man beispielsweise einer älteren Person in Straßenbahn den einzigen Platz vielleicht anbietet. Das ist nirgendwo gesetzlich geregelt, aber das ist eine gelebte gesellschaftliche Norm. Deswegen sagt man, das ist Moral, also Normen. Und in Digitalisierung gibt es tatsächlich viele Normen, die nicht gesetzlich geregelt sind, aber irgendwie schon als Konsens, als gemeinsames Verständnis irgendwie gelten. Die kommen uns bei der künstlichen Intelligenz in Form von Checklisten, wie man etwas entwickelt, in Form von Leitlinien, Verhaltensregeln oder auch, Sie kennen das wahrscheinlich von den sozialen Netzwerken, die sogenannten Netiquetten, also wo man appelliert, sei doch bitte freundlich zueinander. Also als gesellschaftliches Appell, aber nicht rechtlich verbindlich. Und Ethik reflektiert auch darüber, warum welche Regeln eigentlich verbindlich gesellschaftlich sein sollen und welche nicht. Und auf der anderen Seite haben wir Recht. Also das Recht ist nicht mehr so nett, sondern das Recht regelt verbindlich. Und wenn man nicht gehorcht, dann gibt es Sanktionen. Also der Staat, der ist befähigt, also eigene Regeln auch durch sogenannte hoheitliche Gewalt durchzusetzen. Also notfalls unter Strafe, also der Staat appelliert nicht einfach seid nett zueinander in sozialen Netzwerken, sondern ab bestimmten Straftatbeständen wie schwere Beleidigungen oder sexuelle Belästigungen geht der Staat hin und kann Strafen erlassen. Also man kann eine Strafanzeige stellen. Das unterscheidet das von Moral. Also Moral ist noch etwas, was im Rahmen des gesetzlich Gebotenen, also gesetzlich Erlaubten, aber gesellschaftlich nicht okay ist, wie zum Beispiel Nutzung bestimmter Wörter. Und es gibt auch bei Wörtern etwas, was Straftatbestand schon darstellt, wenn ich es tue. Und das ist der Unterschied zwischen Moral und Recht. Und auch darüber reflektiert Ethik beispielsweise, was soll denn als rechtlich gelten? Also welche Wörter sollen einfach nur, wäre schön, dass die im Netz nicht benutzt werden und welche sollen strafbar beständig sein. Und man darf diese zwei Sphären nicht miteinander verwechseln, weil oft, wenn man über Ethik redet, ist man nach 2 Minuten bei dem Thema Datenschutz und das ist etwas anders. Wenn ich rechtlich konform handle, also datenschutzkonform, dann bin ich nicht besonders ethisch und nicht besonders moralisch, ich bin einfach legal. Ich handle legal und kann für mich nicht besondere ethische, ethisches oder moralisches Handeln beanspruchen. Aber Ethik ist etwas, was das Recht auch voraussetzt. Denn auch Datenschutz, das übrigens in Hessen in den 80er Jahren erfunden wurde und weltweit exportiert. Also Datenschutz ist auch aus seinen bestimmten Überlegungen hervorgegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich schon in mehreren Urteilen in den 70ern, 80ern Jahren überlegt, ja, was macht den Menschen aus? Aha, den Menschen macht aus die Selbstbestimmung und irgendwann in den sogenannten Volkszählungsurteil aus dieser ethischen Überlegung heraus hat man formuliert ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und daraus ist irgendwann Datenschutz entstanden, über den heute alle schimpfen. Also das ist so viel zum Unterschied Moral, Ethik und Recht. Und wir haben auch noch Werte. Werte, das ist etwas, wonach man sich orientiert. Werte sind bestimmte Vorstellungen, Ideen, Idealen und sie bezeichnen Handlungen, die wünschenswert sind. Und auch darüber und aus diesen Werten kann man bestimmte Regeln der Moral konkretisieren. Beispielsweise Selbstbestimmung, also Klarnamen. Bitte nutzt Klarnamen, wenn ihr etwas diskutiert. Oder auch rechtliche Regelungen. Genau, das ist jetzt vielleicht zu kompliziert, aber ich wollte es erstmal, bevor man über aus der ethischen Perspektive redet, ist es immer sinnvoll, diesen Blick zu machen. Ich mache ein einfaches Beispiel. Es gibt unterschiedliche europäische Werte und darunter beispielsweise Wert der Transparenz, also sowohl KI-Systeme als auch Digitalisierung, alles soll transparent sein. Das ist ein Wert. Jetzt kommt die Ethik und reflektiert, ja, was bedeutet das eigentlich? Transparent für wen? Also soll ich als normale Bürgerin oder Bürger verstehen, wie das System funktioniert? Sollen Spezialisten das verstehen? Soll die Aufsicht das verstehen? Für wem? Also was heißt denn hier transparent? Dann haben wir Moral, Ausprägung als Norm. Algorithmenentscheidungen sollen nachvollziehbar sein. Hört man auch überall und denkt, ja, klar. Aber da kommt die Ethik und hinterfragt, ja, aber was genau denn soll denn konkret transparent sein? Für wen? Also wiederum dieses Hinterfragen, um die Frage zu fokussieren. Und es gibt genauso Regelungen, rechtliche Regelungen. Hier sind also ein paar Artikel genannt aus Datenschutzgrundverordnung und Ähnliches. Aber auch hier kann Ethik aus der ethischen Perspektive gefragt werden, reicht das denn aus, damit Menschen algorithmische Entscheidungen nachvollziehen können? Und wenn man sagt, ja, es reicht, beispielsweise, man kennt das, was man anklickt, wenn man eine App runterlädt, also AGBs, ja, ich stimme zu, das liest niemand. Auch diejenigen, die das verstehen könnten, lesen das nicht. Das ist rechtlich konform, das ist rechtskonform, aber ist es denn auch transparent, wenn man das niemand liest? Das ist auch etwas, was man da aus der ethischen Perspektive hinterfragen könnte. So viel zu der Einleitung und jetzt war mir wichtig, hier erstmal zu zeigen, worum es geht bei der Ethik, bevor wir auf die zentralen Fragen kommen. Denn man kann die ethischen Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man kann das aus bestimmten Grundsätzen betrachten, also was bedeutet KI für Demokratie, was bedeutet KI für Sicherheit, Selbstbestimmung. Oder auch aus anderen Grundsätzen, was heißt Transparenz oder Kontrolle. Und ich schlage vor, dass wir uns einige Werte, also einige Prinzipien zusammennehmen, die eigentlich bei vielen Leitlinien und Prinzipien zentral sind. Und das ist beispielsweise Autonomie und Selbstbestimmung oder man kann sagen einfach Freiheit, individuelle Freiheit oder Demokratie als politische Freiheit. Das ist Freiheit, also Freiheitsaspekt. Dann nehmen wir mal Gleichheitsaspekt wie Fairness, Inklusion oder auch Solidarität und auch die Brüderlichkeit bzw. Geschwisterlichkeit. Also ich möchte hier auf die Grundsätze der Aufklärung, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit. Und aus diesen Perspektiven mal diese fünf Aspekte genau schauen, was macht die künstliche Intelligenz dort und quasi, um nicht in Pandora-Narrativ, ihr wisst noch, diese Pandora, alles ist schlimm, oder Hermes-Narrativ, alles perfekt. Ich möchte einfach bei jedem Aspekt zeigen, wo hier künstliche Intelligenz Vorteile oder Mehrwerte bringen kann und wo es Herausforderungen gibt und wo es einfach offene Fragen gibt, zu denen wir noch nichts sagen können. Fangen wir an mit Autonomie und Selbstbestimmung. Also, dass man etwas frei tun kann und sich auszudrücken in der Gesellschaft. Also zunächst, es gibt sehr viele Assistenzsysteme, KI-gestützte Assistenzsysteme wie Sprachassistenten, Navigationssysteme, Übersetzungssysteme, Systeme zum Wissensmanagement, wo man beispielsweise Perplexity, wo man Nachfragen stellen kann und bestimmte Informationen. Das ist vieles davon ist KI generiert, KI unterstützt und unterstützt, also KI gestützt und unterstützt uns bei unseren Selbstbestimmungschancen. Es gibt auch Aspekt der Personalisierung, also dass man die Informationen oder Angebote auf unsere tatsächliche individuelle Bedürfnisse anpasst. Oder auch bei Lernmaterialien, Lern-KIs gibt es ja auch individuelle Anpassung an eigene Lernbedarfe, also an individuelle Lernbedarfe der jeweiligen Schüler. Und soll auch die Selbstbestimmung und die individuelle Förderung des Menschen stützen. Und es gibt ja auch Entscheidungsunterstützungssysteme mit KI, beispielsweise in der Verwaltung, wenn man zum Beispiel in der Stadtplanung bestimmte Simulationen machen kann, wenn man Verkehrsplanung, was passiert, wenn beispielsweise in Stuttgart 40 Grad heiß wird, wie ist der Schattenverhältnis, also vieles kann man abbilden, simulieren, auch es gibt Systeme, die Überflutungen simulieren, es gibt Systeme, die vorhersagen, die Entwicklung der Personalentwicklung in der Verwaltung, also oder aber auch Vorhersagen in der Medizin, also als Entscheidungsunterstützende Systeme bei der Diagnostik oder auch Kriminalitätsbekämpfung. Es gibt auch einige Anwendungen, die entweder bestimmte also Vorhersagen bzw. Empfehlungen ausgeben, wo die Streife hin sollte, Polizeistreife, oder aber auch in Mannheim beispielsweise eine Anwendung, die Straftaten identifiziert, also durch atypische Bewegungen, also wenn man eine atypische Bewegung, was das auch immer ist, das fragen die Ethiker dann, aber wenn man eine Bewegung macht, dann kennzeichnet es, dass es hier um Straftat, beispielsweise Schlägerei, handeln könnte. Also das ist KI und dann können die menschlichen Beamten ausrücken und schauen, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Also Unterstützung in vielerlei Bereichen, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sind die Herausforderungen, wie beispielsweise, wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn eine KI-Entscheidung oder Vorhersage falsch ist? Vor einigen Jahren gab es einen Skandal, wo die ganze niederländische Regierung zurückgetreten ist, weil die eine KI eingesetzt haben, die Sozialbetrug erkennen sollte. Und diese KI lag, wie er sich später herausgestellt, sehr oft falsch, weil es bestimmte Menschen fälschlicherweise verdächtigt hat. Und man kam dahinter, dass Verdachtsfälle waren entweder die Staatsangehörigkeit, beispielsweise doppelte Staatsangehörigkeit war schon ein Verdachtsfall potenzieller Sozialgeldbetrüger und ähnliche. Und damals, vor einigen Jahren, wusste man nicht, und wer ist dafür denn verantwortlich? Und letzten Endes ist die ganze Regierung zurückgetreten, weil man niemanden konkret, ist das die Entwickler, sind es die Politiker, sind es die Beamten, wer sind es eigentlich konkret, welche Personenart, die für so etwas verantwortlich ist. Jetzt mit der neuen Gesetzgebung, mit KI-Verordnung, wird es hoffentlich ein bisschen in diesem Bereich ein bisschen klarer, aber immer noch die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für die Fehlentscheidungen. ein anderes Problem, das es gibt. Es gibt übersteigertes Vertrauen, die sogenannten Automation Bias. Also das ist, heißt eigentlich nichts anderes, dass der Mensch psychologisch, wissenschaftlich ist es halt so, dass wir Menschen computergestützten Entscheidungen oder Entscheidungen der KI mehr vertrauen als auch uns selbst. Es gibt vielerlei manchmal Beispiele, wo die Menschen irgendwo mit den Autos vertrauen den Navigationssystemen und fahren irgendwo hin auf den Gehwegen, kommen da nicht mehr raus. Oder es gab auch Bilder, wo die Menschen über eine Brücke fahren möchten, die es nicht gibt, aber man fährt doch weiter und fällt ins Wasser, weil man der Google sagt, da ist eine Brücke. Also, und das bezeichnet alle als Automation Bias. Es gibt auch Bereiche, wo es noch ernsthafter ist, beispielsweise in der Medizin. Was ist, wenn ich nicht sicher bin, ob ein gewisser Angriff stattfinden soll, aber KI mir sagt, ja, du sollst. Was mache ich denn, wenn ich falsch liege? Also dann muss ich beweisen, okay, KI hat dir gesagt, du sollst machen, du hast es doch nicht gemacht. Also dass die Menschen dann irgendwann darauf vertrauen und eigentlich die eigene Entscheidungskompetenz an algorithmische Systeme abgeben. Es gibt auch Manipulationen durch jetzt vor allem generative KI-Systeme, wo man fragt, ja, das sind alles tolle Möglichkeiten, auch mit eigenen Bildern zu spielen, aber wo ist eigentlich die Grenze? Was kann generiert werden, was darf nicht generiert werden? Beispielsweise im Bereich der Pornografie, das ist eindeutig, das ist strafbar. Aber was ist mit diesen Zwischenbereichen? Beispielsweise vor der Bundestagswahl hat eine Bundestagsabgeordnete der SPD, glaube ich, ein KI-Video erstellt über Friedrich Merz. Das ist sichtlich, reales Video ist. Und so, ja, was ist denn da schlimm? Also das ist für jeden erkennbar, dass es ja nicht echt ist. Und da kam die Debatte, ja, wollen wir denn nicht doch im politischen Bereich vor allem, weil auch die gefälschten Bilder, wenn man beispielsweise ausländerfeindliches Karikatur macht und jeder sieht, die ist gefälscht und sie wirkt trotzdem. Sie wirkt auf die Menschen trotzdem, das hat einen psychologischen Einfluss. Deswegen ist die wesentliche Frage, was sollen wir generieren lassen und was nicht? Das sind die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Und ja, natürlich, vor allem als ich jetzt über Polizei gesprochen habe und Kriminalitätsbekämpfung, da ist die Frage, wo ist eigentlich die Grenze zu einem totalitären Überwachungsstaat? Wie viel Unsicherheit wollen wir uns lassen? Also inwieweit sind wir bereit, auch mit Unsicherheiten zu leben, obwohl es technisch möglich ist, jede Ecke KI-gestützt zu überwachen und Straftaten automatisch anzuzeigen, wenn es möglich ist, auch, und das wird übrigens auch gemacht, alle Geldströme zu analysieren und so auf Geldwäsche oder organisierte Kriminalität. Wo wollen wir Nein sagen? Weil allgemein kann man sagen, ja, das ist eigentlich gut. Was soll denn daran schlecht sein, wenn wir die Geldwäsche und unsere Steuergelder und dass wir stattdessen, und das kann man politisch auch sehr schön, dann bauen wir mehr Kitas, dann kamen wir mehr Sozialgeld und was wollt ihr mit eurem Datenschutz und Ähnlichem? Andererseits ist die Frage, wenn wir sukzessive mehr und mehr Rechte abgeben, wo es keinen Lebensbereich mehr gibt, der nicht irgendwie digital antizipiert ist, ja, wo landen wir denn irgendwann? Also negative Beispiele gibt es China, wo jeder Mensch auf der Straße geht, wird gescored, also mit Kameras erfasst und da wird Sozialscoring angegeben. Also wie vertrauenswürdig diese Person, wenn man über Rot geht, dann wird dieses Score abgezogen. Und also wollen wir dahin? Nein, sagt man. Aber wenn man Schritt für Schritt mit bestimmten Abgabe von Freiheitsbereichen. Also das ist eine Herausforderung, massive Herausforderung in diesem Bereich. Und es gibt hier auch einfach offene Fragen, offene ethische Fragen, wie beispielsweise, wie verändert die Technologie eigentlich unsere Realitätswahrnehmung und Selbstwahrnehmung auch? Jetzt einfaches Beispiel auch für diejenigen von uns, die noch an dieser Schwelle zu, als die sozialen Netzwerke, die noch nicht mit sozialen Netzwerken aufgewachsen sind, aber damit, dass die kamen. Es hat sich schon verändert, also allein schon die Tatsache, dass bestimmte Darstellungsweisen, meine Selbstdarstellungsweisen in sozialen Netzwerken mehr Klicks produzieren, verändert, und das ist ja gewollt und programmiert so, dass bestimmte Verhalten bevorzugt werden mit Aufmerksamkeit, dass das Rückkopplung auf das Verhalten des Menschen hat. Dass der Mensch sich dann in sozialen Netzwerken oder sonst wo so präsentiert, dass es mehr Aufmerksamkeit generiert. Und das ist Anpassung an ein bestimmtes algorithmisches System. Und das ändert natürlich die Art und Weise erstmal, wie wir uns selbst darstellen, wie wir unsere Persona kreieren, beispielsweise mit mehr Urlaubsfoto oder wie auch immer, wie man heutzutage Aufmerksamkeit generiert. Aber das verändert unser ganz reales Verhalten und auch unser Verhalten gegenüber anderen Menschen. Andere Herausforderung, offene, ist die Berechenbarkeit des Menschen. Also was lässt sich eigentlich mit Computern, Algorithmen und Daten alles abbilden oder nicht? Es gibt ein schönes Beispiel, hier ist schon seit Jahrzehnten diese Werbung eines Partnerportals, das meint, jede 10 Minuten verliebt sich ein Single bei einem Partnerportal. Und da kann man sich hinterfragen, ja, wie will man das denn gemessen haben, was eigentlich Verlieben bedeutet? Ganz abgesehen davon, dass das jede 11 Minuten passiert, aber allein schon die Tatsache, wie will man Liebe, Partnerschaft oder einen Menschen, zwei Menschen, die zueinander passen, überhaupt messen? Ist es überhaupt messbar in dem Sinne, wenn ich 4 gemeinsame Hobbys habe, dann soll es mit mathematischer Wahrscheinlichkeit klappen? Ähnliche Frage auch bei der Bildung, für meine Bildungserfolge. Das hängt auch davon zusammen, wie man Bildung eigentlich, was man unter Bildung versteht. Inwiefern kann man Bildung ermessen? Ist Bildung die Anzahl der Wörter, die pro Stunde gelesen werden? Ist das Anzahl der Bücher, die man gelesen hat? Ist das Anzahl der Informationen? Oder ist es eine Fähigkeit, bestimmte Sachverhalte miteinander? Es gibt jedenfalls bestimmte Sachverhalte in unserer Welt, und das ist gut so, die gar nicht messbar sind. Ein Philosoph, Martin Sell, hat mal formuliert, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sie ist die messbare Seite der Welt. Das kann man ja auch so übertragen, paraphrasieren auf Digitalisierung. Die digitalisierbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern digitalisierbare Seite der Welt. Ganz praktisch Beispiele, und das wird schon so gemacht in Personalwesen, wenn man Stress der Menschen, der Mitarbeiter messen möchte. Also Systeme, die aufgrund sehr fragwürdiger oder beziehungsweise Verfahren gemessen haben wollen, wer zuverlässig ist oder wer stressanfällig ist. Ohne daran nachzudenken, beispielsweise, dass solche Messungen selbst Stress verursachen können. Also, dass man die ganze Komplexität gar nicht vor sich hat. Und das sind Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Und schließlich auch, ich muss mal schneller machen, Kompetenzverlust. Also Kompetenzverlust, dass wir bestimmte Kulturtechniken, wie beispielsweise das Lesen oder zu reflektieren, dass wir die verlernen. Also ich weiß nicht, man merkt das heutzutage vor allem bei der Nutzung von ChatGPT und ähnlichen Medien, dass wir dazu tendieren, sich darauf zunehmend zu verlassen. Was macht es längerfristig mit unseren Fähigkeiten, die Sachen selbst dahinter zu kommen, zu lesen jetzt? Weil wir sind in der Bibliothek. Es gab ja vor einigen Wochen oder einem Monat einen Bericht in der Zeit, dass sogar Germanistikstudenten irgendwie schon Probleme damit haben, ein Buch zu lesen oder überhaupt zu lesen. Und da wir auch in der Bibliothek sind, das hat nicht nur mit Kulturtechnik des Lesens etwas zu tun, sondern auch mit Kulturtechnik des Argumentierens. des Reflektierens, was letzten Endes auch auf die Demokratiefähigkeit zurückfällt, weil mit zu wenig Lesekompetenz, mit der Kompetenz, bestimmte Werke zu analysieren, die von außen zu betrachten, die miteinander zu vergleichen, man kann da auch mit der Demokratie nur schwer umgehen. Und das ist ein demokratietheoretisches Problem, auch irgendwann ganz praktisch. Ja, da wären wir bei Demokratie. Hier gibt es auch einige Chancen, ich versuche ein bisschen schneller voranzukommen, gibt es auch einige Chancen, wie beispielsweise Plattformen für Moderation von Diskursen. Also Plattformen wie poll.is in Taiwan beispielsweise, die nicht die lautesten Kommentare, sondern die vernünftigsten und konsensfähigsten Kommentare nach oben scoren. Oder auch Unterstützung des Journalismus. Bestimmte Aufdeckungen wie Panama Papers wären ohne KI gar nicht möglich, weil die erst den Journalistinnen und Journalisten ermöglicht haben, eine Menge von Informationen auszuwerten, die ein Mensch nie im Leben oder auch mehrere Menschen nie im Leben auswerten können. Erkennung von manipulierten Bildern und Fake News. Niemand kann die Manipulation, KI-Manipulation besser erkennen als KI selbst. Und dazu gibt es viele interessante, spannende Projekte und Verfahren. Effizienz bei Wahlkämpfen. Auch hier gibt es Möglichkeiten durch KI, vor allem in ländlichen Regionen, wo auch wenig Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gibt, auch viele Aufgaben zu übertragen. Allein schon vielleicht ein Wahlplakat, das ein bisschen kreativ ist und nicht nur Abbild von jemandem zu erstellen. Es gibt aber auch für Demokratie Herausforderungen, einige habe ich schon bereits genannt. Das ist tatsächlich so, wie das jetzt funktioniert. Priorisierung von vor allem polemischer Kommentare, Kommentare, die auf Provokation setzen, auf Beleidigungen, weil die mehr Klicks generieren. Die Menschen sind irgendwie eher, ihre Aufmerksamkeit ist dort nicht, wo es gut zugeht, sondern wo es kracht. Und das nutzt man mit im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie auch so. Oder Entstehung, als Konsequenz auch Entstehung der Echokammer, also dass die Menschen dann dahin gehen, wo sie sich wohler fühlen oder beziehungsweise wo sie sich am besten aufregen können und sehen dann nicht die anderen Perspektiven. Falschmeldungen, Desinformationskampagnen, das ist, glaube ich, was wir heutzutage am meisten mitbekommen. Deswegen halte ich mich damit erst gar nicht auf, obwohl ein Riesenproblem ist. Auch personalisierte kognitive Manipulation. Was meine ich damit? Also einige von Ihnen haben wahrscheinlich über Cambridge Analytica-Skandal gehört, aber sonst auch in der politischen Werbung, beziehungsweise es gibt Möglichkeiten, personalisierte Bedarfe, Interessen einzelne User herauszufinden und entsprechenden politischen Content zuzuspielen. Und das sind Methoden, die mit kognitionswissenschaftlichen Kenntnissen auch für gezielte Manipulation, gezielte personalisierte Meinungsmache genutzt werden können und genutzt auch werden. Offene ethischen Fragen im Hinblick auf Demokratie. Wie schafft man eigentlich einen konstruktiven Diskursraum, der zugleich attraktiv ist? Also ich habe einige Anwendungen genannt, wie Make.org und Poll.is, die Diskussionen moderieren. Aber wollen dann die Menschen auch dahin, wo alles moderiert ist, alles ruhig zugeht und vernünftig? Wollen dann beispielsweise die Menschen... Das ist Conditio Humana, die Menschen lieben auch Provokationen oder Übertreibungen. Und wie kriegt man diesen Spagat hin, einerseits einen Raum zu schaffen, der moderiert und vernünftig ist und andererseits nicht langweilig? Also diese Herausforderung dann auch insbesondere bei jungen Menschen, das wissen wir noch gar nicht, deswegen ist das eine offene Frage. Was macht es eigentlich mit jungen Menschen, die lernen müssen oder lernen, dass man grundsätzlich jeder Information, jedem Bild, jedem Video misstrauen kann? Was wird es mittel- bis langfristig eigentlich mit unseren demokratischen Prinzipien machen? Das ist eine offene Frage, wissen wir noch nicht, aber die Tendenz sehen wir, die entsteht so. Und was ist eigentlich von dem allen, was ich erzählt habe, eigentlich ein technisches Problem, ein Problem der KI? oder unser gesellschaftliches Problem, wie wir die nutzen? Was kann überhaupt die Technologie dafür, wenn wir sie für Manipulation ansetzen? Also wo ist der Hebel? Sollen wir Technologie verbieten, was wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist? Oder wo sollen wir eigentlich einsetzen, damit die KI nicht missbraucht wird in antidemokratischen Zwecken? So, nächster Punkt, Fairness und Inklusion. Hier gibt es tatsächlich viele Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise Live-Übersetzung in Gebärdensprache. Also theoretisch, es gibt ja auch Anwendungen, die beispielsweise meinen Vortrag parallel in Gebärdensprache übersetzen könnten und es wären auch Menschen dabei teilnehmen könnten, die nicht hören können oder nicht sprechen können. So sind die exkludiert und so könnten die dank KI auch hier dem Vortrag, hätten Vortrag live folgen können. Das wäre doch schön und KI ermöglicht so etwas. Auch Assistenzsysteme in der Pflege, Pflegeroboter oder auch Erkennung von Barrierefreiheitsproblemen bei der Stadtplanung. Da kann auch KI sehr positiv eingesetzt werden, sodass man auch in manchen Fällen sogar fragen kann, ist es nicht ethisch oder moralisch verwerflich, da KI nicht einzusetzen. Herausforderungen gibt es natürlich auch in diesem Bereich. Diskriminierende Entscheidungen, Scoring, also Bewertung der Menschen und Diskriminierung oder auch Problem des gleichen Zugangs und die gleichen Fähigkeiten für die Nutzung von KI, vor allem bei Seniorinnen und Senioren, ist die Frage, ob man bestimmte Nutzungsmöglichkeiten oder Kulturtechniken, die jetzt Oberhand gewinnen, inwiefern wir bestimmte Menschen davon ausschließen, von der Nutzung, die das nicht nutzen vielleicht wollen. Aber nicht nur Seniorinnen und Senioren, auch junge Menschen. Also digitale Askese ist ja etwas, was auch immer wieder zur Sprache kommt. Ups. So, wie klicke ich weiter? Psychometrische Kriterien, das ist etwas, was ich auch mit kognitiven Beeinflussung, also Auswertung der menschlichen Psyche, also nach bestimmten, Sie kennen ja wahrscheinlich Intelligenztest oder sonstigen, das sind Psycho und daraus könnte man ein Persönlichkeitsprofil bilden. Und nach diesem Persönlichkeitsprofil, das wären dann insofern psychometrische Kriterien, als dass ich sie mit algorithmischen Gewichten gebe. Also wenn Kriterium, Choleriker oder leicht aufzuregen da ist, dann bringt diesen Inhalt. Also ich habe dann diesen psychometrischen Profil erstellt. Ja. Genau. Achso. Ja, genau. Und offene Fragen, wie gestaltet man die künstliche Intelligenz diskriminierungsfrei von vornherein? Was muss man dafür tun? Wie kann man das operationell machen? Sollen KI bestimmte Bewertungen vielleicht überhaupt nicht treffen, beispielsweise wer nicht kreditwürdig ist oder wer ist eigentlich schlechte Mitarbeiter, also vor allem in Personalauswahlverfahren? Wie weit darf man beispielsweise Emotionserkennung mit benutzen oder wofür sollte man Emotionserkennung benutzen? Soll man das Emotionserkennung als Lügendetektoren etc. etc.? Wer soll eigentlich entscheiden, was diskriminierend ist? Wer sagt das eigentlich? Ja, wir haben AGG, also Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, aber es deckt mittelbare Diskriminierungen. Was ist mit unmittelbaren Diskriminierungen? Genau. Arbeit und Soziales, das ist auch ein Thema. KI verändert auch unsere Berufswelt. Entlastung von monotonen Tätigkeiten. Wir sehen auch so bei McDonald's, irgendwann verschwanden die Menschen und gab es nur Automaten. Also Routineaufgaben oder körperlich belastende Aufgaben. Es gibt auch Trageroboter inzwischen oder Service-Roboter, die durchs Café fahren und irgendwas servieren. Es gibt durch KI gestützte Selbstständigkeitsstärkung, vor allem bei Menschen mit Behinderung gibt es Anwendungen, die am Arbeitsleben sie befähigen, teilzunehmen, wo sie sonst nicht teilnehmen könnten. Man kann auch die Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Sozialberatung, in der Erstberatung durch Chatbots oder auch bis zu einem gewissen Grad in der Pflege beim Fachkräftemangel. Das ist sowieso ein ethisches Debatte, aber theoretisch kann man das dort auch ansetzen. Herausforderungen. Was bleibt denn von menschlichem Wissen oder was ist eigentlich nicht ersetzbar durch künstliche Intelligenz? Was sollen wir noch bei Menschen belassen, beispielsweise zwischenmenschliche Beziehungen in der Pflege oder aber auch, da habe ich einen Richter, Robo-Richter, welche Art der Entscheidungen können denn KI überlassen, welche nicht. Beispielsweise in Frankfurt gibt es ein Pilotprojekt in Frankfurter Flughafen, wo KI eingesetzt wird bei Gerichtsentscheidungen und zwar in Fluggastrechten. Es gibt so viele Flüge und in Frankfurt und für alle ist Amtsgericht Hamburg, Frankfurt zuständig und das geht unter und KI kann gleichgeartete Entscheidungen selbst treffen, beziehungsweise die routiniert sind. Jemand klagt aus dem Flugzeug, dass es zu spät kam, dann kann man die gleiche Klage auch stattgeben für alle anderen Mitsassen und man muss nicht einzeln daraus etwas machen. Also Frage, wo das eingesetzt werden kann, wo nicht, wie es die Berufsbilder in der Zukunft verändert, in der Pflege, Bildung, Verwaltung, was muss denn eigentlich demnächst was muss man können und auch sehr stark, was man nicht vernachlässigen sollte, soziale und psychische Ausbeutung, die mit jeder KI-Anwendung einhergehen. Weil auch für jedes soziale Netzwerk gibt es sogenannte Clickworkers, also Menschen, die in ärmeren Ländern für $2 pro Stunde nichts anderes machen, als tagtäglich Misshandlungen, Vergewaltigungen, Morde sehen, um die rauszufischen aus den Inhalten der sozialen Medien. Was macht sie erstmal psychisch und kaputt, aber auch das wird massiv unterbezahlt. Sonst würde aber nicht unsere schöne soziale Medienwelt funktionieren. Und das ist ja auch genauso für Training von größeren Sprachmodellen, monotone Sachen wie irgendwelche Daten abgeben, vergleichen. Da werden auch in ärmeren Ecken dieser Welt Menschen dazu gebraucht, damit wir die schönen Vorteile der KI nutzen. Und ja, offene Fragen. Welche Tätigkeiten können durch KI übernommen, welche nicht? Inwiefern trägt KI zu sozialen Spaltung und Spaltung bei den Berufsbildern? Einfaches Beispiel, wenn jetzt ChatGPT alles generieren kann, irgendwelche Texte, wozu brauche ich noch Bachelorstudenten? Oder wozu brauche ich noch irgendwelche Berater? Ich brauche dann vielleicht nur einen Superhirn, der die KI-Ergebnisse überprüft und alle anderen können was Clickworker werden oder ob wir da nicht eine Spaltung oder entstehen doch neue Arbeitsplätze, die auch unterschiedliche Bildungsniveaus abdecken. Offene Frage, ohne Tendenzen, wissen wir noch nicht genau. Und auch die Frage letzten Endes, wie wir das einsetzen, dass es die Menschen unterstützt und nicht ersetzt. Letztes Thema. Ich habe schon maßlos überzogen, aber trotzdem. Letztes Thema, aber sehr wichtiges Thema, über das sehr wenig diskutiert wird, ist künstliche Intelligenz und Umwelt. Denn KI ist sehr, sehr, erstmal Chancen. Chancen. Also mit KI kann man tatsächlich effiziente Ressourcennutzung betreiben. Man kann Energieverbrauch messen und beispielsweise bei der Hitze, also das regulieren, wie die Stromnetzanspeisungen passieren. Man kann gute Umweltüberwachung durch Satelliten machen und auswerten, wo gerade Handlungsbedarf ist. Man kann auch steuern, also Stromnetze, genau. Und Herausforderungen ist, dass der Verbrauch von KI sehr energieintensiv ist. Das ist zum einen Strom, dann zum anderen Wasser für die Kühlung, CO2-Emissionen, aber auch Rohstoffverbrauch für die Herstellung der ganzen Rechner, der ganzen seltenen Erden, die auch irgendwo abgebaut werden, übrigens auch mitunter mit der Kinderarbeit. Also das hat alles Einfluss also auf sehr intensive Ressourcen, sehr intensiven Ressourcenverbrauch. Genau, also es gibt Statistiken, wo eine Generierung eines KI-Bildes ungefähr so viel Strom verbraucht wie halbe Handyladung. Also man kann ja schauen, wie viele Bilder ich in dieser Präsentation generiert habe und wie viele Handys ich damit eigentlich aufgeladen hätte. Es gibt ja aber auch andere, und der Energieverbrauch steigt massiv. Es gibt ja auch Statistiken, obwohl man mir sagte, man sollte denen sehr vorsichtig begegnen, aber dass 30 Minuten Streamen Netflix also so viel Energie verbraucht wie 6 Kilometer mit dem Auto fahren. Also ein massives Thema, das immer stärker wird, weil wir überall auch Rechenzentren brauchen und der Verbrauch bis 2013 allein durch die Energiezentren, der wird enorm steigen. Wird enorm steigen, deswegen es wird enorm steigen und deswegen auch offene Fragen, warum wir das nicht behandeln, warum wir da keine Einheit bieten, weil es noch keine KPIs, also keine Messwerte gibt, wie wir tatsächlich den ökologischen Fußabdruck messen können. Gibt es noch nicht. Man hat in der KI-Verordnung das mal angedacht, aber so richtig, um das regulieren zu können oder Auflagen, so die KI darf nicht mehr als das verbrauchen, wir haben das schlicht nicht. Es gibt nicht diese Messwerte, die berücksichtigt werden können. Und auch in der Ökologiedebatte sind wir eher auf Autos, Flugzeuge etc. Aber das ist eigentlich einer der größten Stromfresser der Zukunft oder Ökologie, umweltbelastenden Dingen. Das sind künstliche Intelligenz, Digitalisierung und irgendwie, und das wird immer größer. Und das ist eine offene Herausforderung, über die man zumindest genauso sprechen kann. So intensiv sprechen sollte. Genau, welche KPIs und wie kann auch eine schonende Verarbeitung stattfinden. So, ich möchte abschließen damit, dass um all diese Fragen zu beantworten, wir von bestimmten Menschenbildern ausgehen sollen. Denn ein Menschenbild entscheidet darüber, was wir als gut oder schlecht betrachten. Gehen wir von einem kollektivistischen Menschenbild oder beispielsweise wie in China, wo das Wohl der Gesellschaft über die Freiheit des einzelnen Individuums stellt, dann ist beispielsweise der Social Scoring etwas Gutes, weil es zwar die Freiheit des Einzelnen vielleicht einschränkt, aber die Gesellschaft an sich sicherer und wie auch immer macht. Also es geht um das Menschenbild und mit freiheitlich-demokratischem Menschenbild, dass die Freiheit im Vordergrund steht, kommen wir zu anderen Entscheidungen. Und wiederum, wenn ich unter den Menschen verstehe, dass der Mensch eigentlich auch so eine Art Computer ist, also behavioristisch heißt das, dass man den Menschen einfach nur richtig programmieren muss, dann funktioniert das schon richtig. Dann behandle ich den Menschen auch mit Nudging oder kognitiven Manipulationen, versuche ich das den Menschen dahin zu bringen, das Gute zu tun, statt mit guten Argumenten. Und das hängt alles, wie wir voraussetzen, wer gegenüber von uns ist, was ist der Mensch. Insofern die wichtigste Frage von Kant, die eher wichtiger als alle anderen, also was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch, ist aus Sicht des Kant, von Kant, weil damit fängt und endet jede Ethik und auch Ethik der künstlichen Intelligenz. So, danke für den überzogenen Vortrag und das Zuhören.